mit uns teilen willst, und ich möchte gerne dafür jetzt beten. Herr, dein Wort ist ein kostbarer Schatz für unser Leben. Und wir danken dir für das Vorrecht, dass wir in unserem Land und unserer Zeit, dass dein Wort noch frei verkündigt und ausgelegt werden darf, dass noch klar gesagt werden darf, worin deine Wahrheit liegt und was der Anspruch und was die Verheißung an unser Leben ist. Danke, dass Chip heute Morgen hier ist, um das, was du ihm aufs Herz gelegt hast, uns weiterzugeben. Wir bitten, dass du Kraft und Vollmacht legst auf seine Worte, damit sie unser Herz erreichen und uns in die Richtung bewegen, in die du uns gerne führen willst. Danke, dass wir dich bitten dürfen, dass du ihn reich segnest mit Freude, mit Kraft und lass uns offene Herzen haben, aufzunehmen und anzunehmen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich würde jetzt gleich erstmal eine kleine Beispielgeschichte, einen Beispielbericht geben. Dann hören wir auf den Bibeltext und dann wünschen wir dir Gottes Segen für deine Predigt.
Ja, mich beschäftigt immer noch das Thema Nachfolge, Jüngerschaft, und ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen. Ein Mann hat im Krieg sein Bein verloren und auf dem Weg in die Heimat mit seinen Kameraden hat er Probleme gehabt, Schritt zu halten. Aber ohne Murren ging er voller Freude diesen beschwerlichen Weg. Auf seiner Krücke stand: Es geht nach Hause. Er wusste, dort war er willkommen. Sein großes Ziel war in greifbarer Nähe. Christi Himmelfahrt, Pfingsten, die Jahreswende, der Alltag nimmt ja für uns seinen Lauf. Und ich denke, der Alltag nimmt uns immer wieder gefangen. Und ich frage mich eigentlich, wo ist mein Ziel? Lebe ich nur, weil ich lebe? Oder hat mein Leben wirklich einen Sinn? Worauf baue ich? Und worauf baut die Gemeinde, in der ich bin? Von wem erhoffen wir uns eigentlich Hilfe? Bin ich ein Kind Gottes oder bin ich vielleicht wirklich nur ein Kind meiner Eltern? Und ihr merkt, ich habe viele Fragen. Wer prägt mich? Von wem lasse ich mir was sagen? Und wer darf meinen Weg bestimmen? Dann die nächste Frage. Bin ich nur ein Mitläufer oder nehme ich mir den Mut zu sagen, wo es lang gehen soll? Wenn es nur um mich geht, dann sage ich, sollen doch die anderen bleiben, wo sie wollen. Die Welt hat ja so viel zu bieten und ich suche mir das Schönste und Beste raus. Und wenn es sein muss, auch auf Kosten anderer. Oder sollte ich doch meinen Nächsten im Blick haben, meinen Bruder oder meine Schwester, wie man so schön sagt. Und ich habe Fragen über Fragen gehabt in der Vorbereitung. Ist mein Glaube längst tabu? Folge ich überhaupt meinen Vorstellungen oder gibt es wirklich einen, den es sich lohnt, nachzufolgen? Und ich habe gemerkt, ich habe einen Druck in mir aufgebaut und ich habe mich gefragt, wie lange halte ich diesen Druck überhaupt auf? Aber jetzt kommt's. Woher kommt mir Hilfe? Und wir wissen es alle, der David musste sich das bereits vor einigen tausend Jahren fragen. Finde ich wirklich eine Antwort in der Bibel? Und ich traue mir jetzt einfach eine Frage zu stellen. Wer von euch hat denn heute schon auf sein Smartphone gelesen? Oder vielleicht in der Bibel? Und wer eine dabei hat, der kann sie ja jetzt aufschlagen und prüfen, was ich euch weitergeben möchte. Es geht um eine Zusage, die allen gilt, die sich auf Jesus einlassen. Eine Zusage, die uns Hoffnung macht, aber auch eine Warnung für die, die ihr Leben ohne Jesus selbst gestalten wollen. Die Andrea liest uns jetzt den Bibeltext vor.
Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihnen: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen.
Vielen Dank, Andrea. Ich nenne es mal eine Bestandsaufnahme. 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs. Eine Zeit des Staunens, des Lernens. Ich denke, eine Zeit der Überforderung und vor allem eine Zeit der Erkenntnis. Und Jesus stellt ja seine Jünger ab Kapitel 13 auf eine Zeit ohne ihn ein. Und wenn er nicht mehr da ist, sollen sie zugerüstet sein, ohne ihren Meister zurechtkommen. Überall waren sie dabei und jetzt sagt er ihnen: Wo ich hingehe, dahin könnt ihr mir jetzt nicht nachfolgen. Er spricht vom Verrat, von Verleugnung, ja sogar von seinem Kreuzestod. Er lässt sie allein mit dieser Ungewissheit. Er hat auch gesagt: Ich sorge für euch. Er sprach von Liebe. Aber sie waren einfach noch nicht so weit. Quälende Fragen: Wie sollen wir ohne dich zurechtkommen? Aber Jesus kennt seine Jünger und er kennt auch ihre Not. Euer Herz erschrecke nicht, sagt er zu ihnen, verzweifelt nicht. Aber wie kann das noch dem Allgeschehenen Erlebten geschehen? Wie kann da ihr Herz Frieden finden? Und jetzt nennt er ihnen den einzigen Weg zur Überwindung dieser Erschütterung. Glaubt an Gott. Und in sich selber finden die Jünger keinen Halt. Alles Sichtbare um sie herum gibt ihnen keine Hoffnung. Der Einzug in Jerusalem, der Verrat Judas, nicht mal ihr eigener Kreis steht fest und geschlossen zusammen. Bei Gott sollen sie Geborgenheit finden. Als Israeliten hatten sie ja schon an Gott geglaubt, aber jetzt sollen sie erfahren, was es wirklich bedeutet. Der Glaube beginnt erst da, wo aller Grund vorhanden scheint, ihm aufzugehen. Und jetzt kommt was ganz Neues auf sie zu. Und Jesus sagt: Und glaubt an mich. Gott und Jesus, das kann man nicht trennen. Und das mussten sie als Hoffnung mitnehmen. Auch wenn es jetzt zum Zusammenbruch kommt, sie werden erleben, wie Jesus sein Leben lässt. Aber sie werden auch erleben, wie glorreich Jesus wieder auferstanden ist. Und diesen Glauben, den hat er ihnen zugesagt. Das wird sie auferbauen und es soll ihnen Kraft geben. Und dann spricht er von den Wohnungen in dem Hause seines Vaters. Und nicht nur er wird dort Platz nehmen, auch für seine Jünger wird er eine Wohnung bereiten. Sie dürfen später nach Hause kommen, dürfen dort sein, wo er ist, der Sohn, der Vater und der Heilige Geist. Freilich, ihren Blick müssen sie erstmal auf das Jetzt richten. Sie können ihn nicht gleich nachfolgen. Und es bedeutet für sie: Ohne Jesus müssen sie ihr irdisches Leben selbst meistern. Sie sind allen Gefahren der Welt ausgeliefert. Selbst ihr eigenes Leben können sie verlieren. Und ich denke, diese Aussicht auf Leben, die war nicht groß wünschenswert. So haben sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Was für eine Wende. 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs. Und jetzt Angst, Panik. Wie soll das überhaupt gehen? Und wir merken es dann an der Frage vom Thomas: Wir wissen nicht, wo du hingehst. Wir wissen den Weg nicht. Sie hatten wieder einmal nichts verstanden. Diese Ungewissheit, die war einfach nicht zu ertragen. Jesus gibt ihnen jetzt eine klare Antwort. Ich selbst bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich kommt ihr zum Vater. Er weist nicht bloß darauf hin. Er selber ist das Brot des Lebens. Er selber ist die Auferstehung und das Leben. Er selber ist dieser Weg. Ich und der Vater sind eins. Wenn ihr mich erkannt hättet, hättet ihr auch den Vater erkannt. Aber von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus denkt ja dabei an seinen Gang ans Kreuz. Und dadurch ist der Vater sichtbar. Darin liegt das Heil. Darin liegt die Erfüllung der Prophetie. Jetzt ist Gott zu sehen, weil durch diesen Kreuzestod die Vergebung der Sünden geschieht. Aber jetzt zeigt sich wieder, wie wenig die Jünger gerade von dieser entscheidenden Botschaft verstanden haben. Und jetzt fragt ihn Philippus: Zeige uns dem Vater, das ist genug. Und Jesus antwortet: So lange kennst du mich und kennst mich doch nicht. Der Vater und ich sind eins. Der unsichtbare, ewige Gott, der Vater ist nur dort zu sehen. Aber wo ist Gott zu sehen? Genau dort, wo das Brot des Lebens und das lebendige Wasser und die Auferstehung und das Leben zu finden sind. Wer mich gesehen hat, der sieht den Vater. Können wir das begreifen? Drückt unser Zeugnis das aus? Gott ist zu sehen im Angesicht Jesu Christi? Werden wir für verrückt erklärt, wenn wir das sagen? Und ich denke, das ist ein Geheimnis, das weder ergrübelt noch verstanden werden kann. Und dieses Sehen des Vaters in Jesus ist ein Geschenk, das eigentlich nur den Glaubenden zuteil wird. Deshalb muss ich jetzt Philippus diese Frage gefallen lassen. Glaubst du, was ich dir sage? Die Worte, die ich dir sage, die sind nicht von mir. Der Vater hat sie mir gegeben. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Der Vater tut durch mich seine Werke. Und darum ist das Wort Jesu das wirksame Wort Gottes. Wie gut, dass wir die Bibel haben. Wie wertvoll, dass uns Jesus seinen Heiligen Geist zugesagt hat. Und das ist eine Verheißung, die er ein paar Verse später zu allen sagt, zu allen, die an ihn glauben und seine Gebote halten. 2000 Jahre später ist dieses Thema immer noch aktuell, wir wissen es. Alle Religionen und Weltanschauungen weisen den Menschen Wege, fordern die Anhänger auf, diese Wege zu gehen. Aber was ist nun der richtige Weg? Viele Menschen fordern ja Zeichen, brauchen Beweise, verlieren sich in der Astronomie oder fallen falschen Versprechungen zum Opfer. Ist nun Jesus der Weg, der verspricht, was er hält? Ist er es wert, dass Menschen ihr Leben in seine Hände geben? Die Bibel spricht ja von einem Buch des Lebens, das aufgeschlagen wird, wenn uns Gott einst zur Rechenschaft zieht. Unser Lebensweg wird von Gott geprüft. Musst du Bedenken oder sogar Angst haben? Wo enden wir, wenn wir bloß halbherzig dabei sind, sein Wort weiterzugeben? Wo enden wir, wenn wir vieles versuchen zu beschönigen? Wenn wir vom um Menschen willen unseren Weg verlassen? Und in unserer modernen Welt ist ja alles möglich. Da wird der Glaube mit allen möglichen Religionen vermischt. Und um des Friedens willen werden Kompromisse gemacht, um nur nicht als Versager oder Nichtversteher dazustehen. Und dieses Wohlstandsevangelium, das sagt ja vielen zu. Ja, Gott ist doch gnädig, warum sollte er denn jemand bestrafen, wenn er doch so lieb ist? Von überall ein bisschen was, ein wenig von der Bibel, von meinem eigenen Willen, mein eigenes Denken, tolerant ist doch Gott sicher auch. Und ich denke, das ist nicht das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, das trauen wir hier zu sagen, dass da der Teufel seine Hände mit im Spiel hat. Es soll uns bloß immer leichter gemacht werden, die unangenehmen Dinge für uns in Anspruch zu nehmen. Regeln muss es ja eigentlich nicht geben. Und wenn Gott uns unbedingt haben will, dann wird er schon ein paar Abstriche machen. Die Bibel mit ihren alten Ansichten, die muss mal auf den neuesten Stand gebracht werden. Und jetzt kommt's, wir müssen eine Entscheidung treffen, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir uns nicht entscheiden, dann ist unser Leben so wie ein Lotteriespiel. Möchtest du mit dieser Ungewissheit leben? Ich habe mich auch lange mit auseinandergesetzt. Ich möchte es nicht. Und das ist die Hoffnung eines jeden Christen, einst bei Gott zu sein. Den Tod nicht schmecken, so wie es in seinem Wort steht. Ewiges Leben. Und noch haben wir diese Gelegenheit, ganze Sache mit Gott zu machen. Noch ist Gnadenzeit. Aber irgendwann ist Schluss. Und Gott ist keine Galionsfigur, die man beliebig hin und her schieben kann. Er wartet auf eine Antwort. Ach, und viele sagen ja, ach, ich möchte doch erst mal mein Leben genießen. Später mache ich noch ganze Sache mit Gott. Das werde ich schon verstehen. Bei mir wird er sicher ein Auge zudrücken. Und das möchte ich euch Jüngeren besonders ans Herz legen. Sucht den geraden Weg. Schiebt's nicht auf die lange Bank, wie man so schön sagt in Franken. Es gibt immer eine Ausrede. Macht euch selber nichts vor. Morgen, morgen, nur nicht heute. Diesen Ausspruch kennen wir alle. Wie lange hat Gott wohl noch Geduld mit uns? Und wir sollten nicht denken, dass wir Gott was vorgaukeln können. Gott ist gnädig und er liebt uns von Anfang an. Er hat Wohnungen für uns vorbereitet. Aber so einfach ist es nicht mit der Wohnung. Eine Religionszugehörigkeit, eine Taufe, ein bisschen Nächstenliebe, ein bisschen Gehorsam, reicht es aus? Diese Wohnung, in die du einst möchtest, die hat jemand ganz teuer für dich angemietet. Die hat jemand für dich mit seinem Leben bezahlt. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und daran sollten wir denken, wenn wir über unseren Weg nachdenken. Wenn wir uns aus der Verantwortung rausschleichen möchten. Glaubt an mich, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Und das ist die entscheidende Aussage. Jesus ist kein religiöser und moralischer Wegweiser. Er ist allen Religionsstiftern und Weltanschauungslehren absolut überlegen. Er selbst ist der Weg, er selbst ist die Wahrheit und er selbst ist das Leben. Und da kann man keiner sagen, dass es mehrere Wege zu Gott gibt. Ja, wir können einige Umwege machen, einige Sonderrunden drehen. Ich habe auch einige Sonderrunden drehen müssen. Was hat es auf sich mit dieser breiten Straße, mit dieser engen Pforte? Jesus sagt, dass er auch die Tür ist, durch die jeder Wiedergeborene muss. Das bedeutet für uns Menschen, wir müssen unser altes Leben hinter uns lassen. Die Bibel spricht ja von Ersäufen. Ja, wir sollen bereit sein, dieser Welt den Ring zu kehren, nicht eins werden mit ihr. Wir sollen fröhlich unsere neue Straße ziehen können. Und wenn das immer so einfach wäre. Alles Mögliche will uns ja davor abhalten. Unser liebes Geld, das wir alle so nötig brauchen. Unser Ego, das uns manchmal selber im Weg ist. Und unser Verstand, der uns erklären will, ach, wir haben doch alles selber im Griff. Ja, ich denke, und dann wäre der Weg, dann wird die Straße immer breiter. Der Weg wird schwerer, unser Gepäck drückt, das wir mit uns rumschleppen. Und dann stecken wir in einer Krise. Und immer wieder kommt es vor, dass uns Krankheiten aus der Bahn werfen wollen. Warum ich? Warum? Ich selber habe es erleben müssen mit meinem Schlagarm voll, den ich gehabt habe. Aber in der Bibel steht, Leid, Schmerz, Tod, das alles müssen wir auf dieser Erde aushalten. Wir dürfen und müssen nach vorne schauen. Wir haben nämlich eine Option, die uns Mut machen soll. Bei seiner Wiederkunft, die Bibel spricht von seiner Parousie, von seiner Ankunft, von seiner Anwesenheit. Und dann werden wir ihn alle sehen und spüren. Dann wird er alle heimholen. Dann werden wir tanzen und singen, dann ist alle Not und alles Geschrei vorbei. Meine Frage ist, alle, sind wir auf dem Weg nach Hause, so wie es mein Soldat war? Freuen wir uns überhaupt drauf? Aber wir wissen alle, dass es jemanden gibt, der uns diese Freude vermiesen will. Das Jetzt und Hier ist wichtig. Du musst doch erst einmal leben, dass dir das was bringt. Und jeder ist doch selber für sein Leben verantwortlich. Warum willst du dich überhaupt um andere kümmern? Hast doch selbst Probleme genug? Genieß doch erst mal dein Leben. Es ist ja sowieso nicht von Dauer. Und diese Welt, die hat so viel zu bieten. Da kann unsere Straße, unser Weg ganz schön breit werden. Und bevor wir es richtig merken, irrt man umher. Und dann findet man, dass es einem ja gar nicht so schlecht geht. Der Satan ist ein Meister der Lüge. Er führt uns hinters Licht. Der Teufel weiß es auch, dass es Gott gibt. Und er weiß auch, was Jesus für jeden Einzelnen von uns getan hat. Aber er will sich nicht unter diese Herrschaft stellen. Deswegen sucht er Menschen, die er auf seine Seite ziehen will. Ja, und welchen Weg wir gehen wollen, das kann jeder Einzelne von uns selbst bestimmen. Das dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten. Jesus zwingt niemand, der Teufel zwingt niemand. Wir haben eigentlich gar keine Ausrede mehr. Das möchten wir ja allzu oft, den anderen die Schuld geben, wenn wir wieder mal ins Fettnäpfchen getreten sind. Da war einmal wieder meine Frau schuld oder der Alkohol. Meine Freunde haben mich verführt. Und was ist mir nicht alles eingefallen, um anderen die Schuld in die Schuhe schieben zu können? Bis einer gekommen ist, der meine Schuld auf sich genommen hat. Und er hat mir versichert, wenn du mir dein Leben anvertraust, dann führe ich dich. Dann brauchst du nicht mehr nach dem Sinn des Lebens suchen. Du brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Du musst nicht mehr lügen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe es gewagt. Ich bin diesem Jesus nachgefolgt. Und nicht alles ist gleich auf einmal anders geworden. Jeder, der sich mit Jesus auf den Weg macht, jeder wird mal matt. Jeder verliert mal die Orientierung. Aber das Entscheidende ist, er geht mit dir, wenn du es willst. Er ist geduldig. Er kennt alle Gefahren dieser Welt, die unseren Weg kreuzen. Und oft wird er traurig sein, wenn wir uns verführen lassen. Aber manchmal wird er auch über uns schmunzeln. Was ich euch jetzt sage, ist wirklich passiert. Stellt euch mal vor, ihr Männer, ihr seid am Strand und unverhofft läuft euch so eine auffällige Blondine entgegen. Und euer Blick ist wie fixiert. Und ich denke, das ist typisch für uns Männer. Und dann musst du sagen, oh Herr, ordne meine Augen. Oder manche Frauen, die kommen einfach nicht am Schaufenster vorbei. Irgendwas fasziniert die. Das muss ich haben. Und so ein kleines Gebet hilft schon mal dann, dass der Schrank nicht unbedingt vergrößert werden muss daheim. Ja, oder Selbstbeherrschung. Beim Autofahren komme ich persönlich manchmal an meine Grenzen. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank habe ich da meine Frau, die mich auf den Boden der Tatsachen immer wieder zurückholt, mich ermahnt. Und ihr könnt es mir glauben, ich habe schon oft dafür gebetet, dass der Herr mich da rausholt. Und wir wissen es alle, Jesus möchte uns verändern. Er möchte eine Korrektur, vielleicht einen Spurwechsel. Und sein Stock will uns eine Stütze sein. Sein Heiliger Geist ist unser Steuermann. Die Welt kann er nicht sehen, aber wir Christen müssen ihm vertrauen. Wir sollen seine Schüler sein. Nur er kann uns zeigen, wie Jesus wirklich ist. Und ohne Hilfe, ohne seine Hilfe, gehen wir verloren. Ohne ihn bleibt unser Stuhl in der himmlischen Heimat leer. Ich will dieselbe Hoffnung wie der Soldat aus meiner Geschichte haben. Weil ich freue mich auf mein neues Zuhause. Dort, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist auf mich warten. Und diese Gewissheit, die wünsche ich uns allen. Alles andere ist vergänglich. Meine, deine Zeit steht in seinen Händen. Gib sie ihm. Er weiß, was du brauchst. Weil ohne ihn sind wir verloren. Amen. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Was bedeutet uns dieser Mann am Kreuz? Bewegt er unsere Emotionen nur flüchtig? Oder ist er wirklich unser Erlöser, an dem wir unser Leben ausrichten sollen? Lasst uns jetzt eine Zeit der Stille haben und dann in eine Gebetsgemeinschaft übergehen.